Alle haben wir noch die Bilder vor Augen, wie Donald Trump auf dem roten Teppich applaudiert und Wladimir Putin kurze Zeit später in seine Limousine steigt. 3 Tage später, nach dem Alaska-Treffen, folgte gestern dann das Treffen mit Wladimir Selenskyj und den europäischen Spitzenstaatschefs im Weißen Haus. Kern der Verhandlungen immer wieder die Frage, was fordert Russland, welche Zugeständnisse macht die Ukraine und wer sichert ein Friedensabkommen im Fall dann militärisch ab. Laut Informationen der New York Times steht auf Putins Liste der Forderungen unter anderem auch der Schutz der russisch-orthodoxen Kirche in der Ukraine. Wir fragen nach bei Regina Elsner, Professorin an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Münster mit Schwerpunkt Orthodoxie in Osteuropa. Warum ist Putin die russisch-orthodoxe Kirche so wichtig, dass er sie bei den Friedensverhandlungen thematisiert? Welche Interessen verfolgt er damit?
Ja, das Thema Religion und russische Orthodoxie in der Ukraine ist für Wladimir Putin bereits seit 2014 eines der wichtigsten Themen, kann man sagen, über die er eines seiner Hauptinteressen eigentlich sichert, nämlich den dauerhaften Einfluss auf die Ukraine. Das sieht man ja bei all den Themen, militärisch, wirtschaftlich, gesellschaftspolitisch, geht es eigentlich immer darum, dass Putin hier sichern möchte, dass Russland weiter seinen Einfluss auf die Ukraine behält und dass die Ukraine keinerlei Eigenständigkeit, keine eigenständige Identität eigentlich entwickeln kann, sondern Teil Russlands bleibt. Und die Kirche, genauso wie die Sprachenfrage, sind da ganz zwei ganz zentrale, quasi hybride Kriegswaffen, würde ich sagen. Das sehen wir seit 2014. Jetzt 2025 stand in diesem Memorandum, was Russland veröffentlicht hat für einen möglichen Frieden, stand die Kirchenthematik sehr weit oben. Und es ist also letztendlich eins der Themen, wo Russland seit vielen Jahren Einfluss ausübt, Einfluss behalten möchte und wo man die Ukraine nicht so vom Haken lassen möchte.
Das ist also keine neue Forderung. Aber was genau ist denn der Wunsch des russischen Präsidenten, dass die russische Kirche nicht mehr verboten wird oder vielleicht sogar, dass die Lossagung der ukrainisch-orthodoxen Kirche, die ja 2022 stattgefunden hat, rückgängig gemacht wird? Was will er?
Die Situation ist ja relativ kompliziert. Wir haben in der Ukraine seit 1991 keine russisch-orthodoxe Kirche mehr, sondern das Moskauer Patriarchat hat seine eigene Abteilung sozusagen in der Ukraine ihr eine relativ große Autonomie überlassen. Es gab dann Spaltungstendenzen, es gab eine zweite orthodoxe Kirche in der Ukraine und all das hat sich eben seit über 30 Jahren aufgebaut. Es gab eben immer noch eine Kirche, die in Gemeinschaft mit Moskau war, also keine russisch-orthodoxe Kirche, sondern die ukrainische orthodoxe Kirche in Gemeinschaft mit Moskau. Und diese Kirche war immer schon auch ein Instrument der russischen politischen Führung, um eben Einfluss in der Ukraine zu haben, Interessen zu vertreten. Und deswegen hat die Ukraine seit 2022 diese Kirche sehr stark unter Druck gesetzt. Man hat gefordert, dass sie sich lossagt, dass sie sich eindeutig lossagt, dass sie sich trennt. Das hat sie im 22 im Mai versucht. Das ist ihr nicht wirklich abgenommen worden. Man sagt, das ist nicht aufrichtig, es gibt trotzdem noch Verbindungen. Man hat auch mehrere Strafverfahren gegen Priester und Bischöfe laufen, die offensichtlich kollaboriert haben mit Russland, mit den russischen Streitkräften. Und das heißt, hier versucht man in der Ukraine einen großen Druck aufzubauen. Und das nutzt Russland sehr stark, um zu behaupten, dass Christen in der Ukraine verfolgt werden würden. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Ukraine religionspolitisch Schwierigkeiten hat, dass es da Probleme gibt in der Art und Weise, wie dieser Druck aufgebaut wird. Aber es ist natürlich absolut zynisch von der russischen Seite zu behaupten, dass hier Religionsfreiheit oder Christenverfolgung letztendlich stattfinden würde, angesichts der Tatsache, dass Russland keinerlei Religionsfreiheit auf den besetzten Gebieten oder in Russland selbst zulässt. Das ist also höchst problematisch hier und nicht überhaupt nicht angemessen der Situation in der Ukraine.
Sie haben die Strategie angesprochen, die Legitimierung, die da auch mitschwingt, ideologischer Art. Welche Rolle spielt denn dabei die Vorstellung, die ehemalige Sowjetunion sei das kanonische Territorium der russischen Kirche?
Ja, mit dieser Vorstellung hantiert die russisch-orthodoxe Kirche schon seit dem Ende der Sowjetunion, weil man natürlich sich diese Einflusssphären gerne auch kirchlich sichern wollte. Es gab ja auch in den baltischen Staaten Unabhängigkeitsbewegungen in den Kirchen. Es gab eben in der Ukraine schon lange den Wunsch, kirchliche Selbstständigkeit zu erreichen. Und diese Idee des kanonischen Territoriums, dass man also kirchenrechtlich sagen kann, nationale Grenzen sind egal, wir haben eine spirituelle Gemeinschaft, wir haben eine geistliche Gemeinschaft und nationale Grenzen interessieren uns nicht. Das hat sich herausgestellt als wirklich eines der wirksamsten Mittel, diese Länder im Orbit Moskaus zu halten und immer wieder auch darauf hinzuweisen im internationalen Kontext, diese Völker gehören zusammen, wir haben eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame kirchliche Tradition, man kann uns nicht trennen, vor allen Dingen nicht durch irgendwelche europäischen Diskussionen oder Werte und so weiter.
Wenn es nach Putin geht, dann wäre Russisch ja die offizielle Amtssprache in der Ukraine. Wie hängt das damit zusammen? Würde sich das auch auf die Kirchen auswirken?
Na, ich würde sagen, in dieser Liste von Themen, die Putin jetzt bringt in den Verhandlungen, sind das die beiden Themen, die eben nicht knallhart militärischer Interessen sind, sondern wo man versucht, eine internationale Menschenrechtsagenda aufzurufen und damit auch Spaltung in die internationale Gemeinschaft zu bringen. Die Sprache und die Kirchenfrage sind zwei Themen, mit denen Russland Einfluss sichert. Sie haben beide wenig mit der Realität in der Ukraine zu tun, wo Russisch eben nicht verboten ist, wo es durchaus einen Wunsch gibt, Ukrainisch zu stärken und man das auch gesetzlich festlegt, aber es nicht so ist, dass dort überall eine Polizei rumlaufen würde und Russisch verbieten würde. Diese Vorstellung wird ja irgendwie hergestellt. Aber für die ukrainische orthodoxe Kirche hätte diese Frage, glaube ich, die gleichen Konsequenzen wie für den Rest der ukrainischen Bevölkerung, nämlich ein Mittel mehr Repressionen von russischer Seite durchzusetzen. Die Liturgie in der ukrainischen orthodoxen Kirche ist kirchenslawisch mit einem ukrainischen Slang, würde ich mal sagen. Und ansonsten sprechen die meisten Menschen in dieser Kirche genauso ukrainisch und russisch in ihrem Privatleben wie der Rest der ukrainischen Bevölkerung.
Abschließend noch die Frage, Frau Elzner, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es dazu kommt, dass Putins Wünsche erfüllt werden?
Na, das hängt von der größeren Karte natürlich ab. Was man schon sagen kann, ist, dass hier ein Thema gewählt ist mit der Kirchenfrage, was international, wie gesagt, die Partner verunsichert. Ich würde sagen, in den USA gibt es große Sympathien mit dieser Thematik. Es gibt die US-amerikanischen Evangelikalen, die sagen, das ist ein Thema, da dürfen wir die Ukraine nicht einfach laufen lassen, sondern da müssen wir aufpassen und Russland hat Recht, sozusagen. Und wenn man das durchhält, wenn die USA diesen großen Einfluss behalten, dann wird die Religionsthema, die Kirchenthematik weiter für Russland eine bedeutende Rolle in den Friedensverhandlungen spielen. Und das wird zum Nachteil der Ukraine sein, denn es hält, wie gesagt, diesen russischen Einfluss sehr stark innerhalb der Ukraine.
Einschätzungen von Regina Elzner waren das, Professorin für Ostkirchenkunde und Ökumenik in Münster. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Sehr gerne, vielen Dank.
Schönen Tag Ihnen. Tschüss.